Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Nichts ist unmöglich. Bam, der sitzt, oder? Nichts ist unmöglich, das hört sich doch richtig gut an. Wer will das von uns nicht auch? Nichts ist unmöglich. Als ich das erste Mal unseren Heartbeat gelesen habe und das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, cool, okay. Aber was hat es eigentlich mit meinem Glauben und mit unserer Kirche zu tun? Und da ist mir eigentlich viel mehr der Gedanke gekommen, das ist doch diese Idee, auf der diese ganzen Hollywood-Streifen basieren. Der eine von euch schaut sicherlich das hin und wieder mal sich einen an, vielleicht eher im Geheimen, der andere ist wirklich Fan von diesen Streifen. In 90 Minuten wird aus einem Loser, einem Versager, wird ein Superheld, wird ein Millionär, wird ein perfekter Ehemann und nach 90 Minuten treibt uns das Wasser in die Augen und wir denken, jawohl, das wollte ich sehen. Und ich schaue mir sowas auch manchmal an, ich gebe es zu. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, stelle ich fest, dass das nichts mit meinem Leben zu tun hat, meistens zumindest nicht. Ich erlebe leider oft genau das Gegenteil. Ich erlebe oft, dass eben vieles nicht möglich ist und unmöglich zu sein scheint und dabei bleibt es oft. Und wenn wir mal in die Welt reinschauen, das ist ein Gedanke, der wirklich weit verbreitet ist. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht und zwar gibt es eine sehr bekannte Bekleidungsmarke, die hat auch als Slogan in vergangener Zeit Impossible is nothing gehabt. Wow, da sind die Leute, wow, das brauche ich auch unbedingt. Und die haben wahrscheinlich gedacht, wenn sie das sagen, dann sind die Leute bereit, viel Geld zu investieren in diese Klamotten, weil diese Klamotten vielleicht ein kleines bisschen was von diesem Spirit uns geben und wir dann ein bisschen vielleicht glauben, dass uns tatsächlich alles möglich ist. Aber diese Erklärung ist für mich keine gute Antwort auf das Wie. Wie ist es tatsächlich möglich in unserem Leben, dass nichts unmöglich bleibt? Und meine Frau und ich, wir haben seit vielen, vielen Jahren, seit über 5 Jahren, haben wir einen Traum und beschäftigen uns sehr viel damit, investieren sehr, sehr viel Zeit und viel Energie, viel Kraft, viel Emotionen. Daran, wir haben auf dem Herzen, dass wir mehr Gemeinschaft leben wollen, dass wir nicht klassisch unser kleines schwäbisches Einfamilienhäuschen haben für uns, sondern dass wir mit anderen Menschen zusammenrücken im Alltag und dass wir da Gemeinschaft haben im Alltag, die nicht so organisiert sein muss wie das, was hier im ICF Dorf stattfindet, was gut ist, aber eben dann doch im Alltag manchmal nicht so ganz präsent ist. Wir haben das auf dem Herzen schon seit vielen, vielen Jahren. Beschäftigen uns damit. Wir waren schon für über ein Jahr lang mit einer Gruppe von Menschen unterwegs, die genau das Gleiche auf dem Herzen hatten. Und irgendwie hat es aber nicht geklappt. Wir haben uns viele Häuser angeschaut, wir haben uns mit Finanzierung beschäftigt, wir haben viele Leute gefragt, wir haben uns andere Lebensgemeinschaften angeschaut, haben uns inspirieren lassen und waren begeistert und haben viel versucht. Und heute stehe ich hier. Und es ist nichts passiert. Ich sag's euch ehrlich, ich war die letzten Monate echt auch oft frustriert. Frustriert darüber, dass Gott uns was aufs Herz gelegt hat und wir wirklich denken, wir tun alles, wir beten dafür, wir beschäftigen uns damit, wir versuchen, das Thema anzugehen, aber es passiert nicht. Und ich bin da echt wütend und sauer mit Gott. Es regt mich auf. Wie kann das sein, dass er diesen Wunsch generiert, aber die Türen verschließt? Und wenn ich dann lese, nichts ist unmöglich, ganz im Ernst, da fühle ich mich schon fast ein bisschen verspottet und verhöhnt. Hört sich nach einer tollen Botschaft an, aber wie wahr ist sie wirklich? Wer von euch wünscht sich, dass in seinem Leben nichts unmöglich ist? Wer hat da Bock drauf? Seid ihr dabei? Ja, ein paar sind dabei, okay, die anderen sind zufrieden. Respekt, ihr seid genügsam, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das treibt jeden von uns so ein bisschen um. Und wir stellen uns diese Frage und wünschen uns, dass viele Dinge möglich sind in unserem Leben. Und vielleicht hast du auch schon mal für Wunder oder Veränderungen in deinem Leben gebetet. Und es ist vielleicht nichts passiert. Du hast für das Unmögliche gebetet. Du hast jemand auf dem Herzen, vielleicht einen Freund oder jemand aus deiner Familie, dem es richtig schlecht geht, der vielleicht an einer tödlichen Krankheit leidet. Und du hast gebetet und du hast gefleht vor Gott. Aber das Unmögliche, dass dieser Mensch geheilt wird, ist nicht passiert. Oder vielleicht bist du Single und du denkst, Jesus, hier stehe ich. Ich warte auf diesen Partner, den du für mich vorgesehen hast. Ich tue viel dafür. Ich gehe, keine Ahnung, auf irgendwelche Single-Freizeiten. Ich bin mutig und offensiv und gehe auf Leute zu. Aber es wird einfach nichts draus. Und du hast doch gesagt in deinem Wort, dass wir uns vermehren sollen und dass wir, ja, ihr wisst schon, wie das läuft, dass wir da Schritte gehen sollen. Aber es passiert nichts. Oder du hast jemanden in deiner Familie, deine Eltern, deine Geschwister und du weißt, sie kennen Jesus noch nicht und du weißt, sie sind verloren und du betest dafür seit Jahren und du tust dafür ganz viel, du redest immer mit ihnen, du schenkst ihnen Bücher oder Predigten oder was auch immer, aber es interessiert sie einfach nicht. Warum passiert da nichts? Und wenn du all diese Wunder, die ich jetzt eben mal so beschrieben habe, die bei mir oft nicht passieren, wenn du die erlebst in deinem Leben, dann Respekt, voll cool, freue ich mich total für dich und dann kannst du die nächste halbe Stunde wirklich auch damit verbringen, Gott danke dafür zu sagen, da kannst du beten und da brauchst du nicht unbedingt weiter zuhören. Aber wenn du das auf dem Herzen hast und du auch manchmal an diese Frage verzweifelst, dann lade ich dich ein, dass du einfach die nächsten 25 Minuten dabei bist. Und wir gemeinsam versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen, ob wir nicht eine Antwort dafür in Gottes Wort finden. Und das Schöne ist, Gott wusste das vor 2000 Jahren schon, dass wir möglicherweise uns mit diesem Thema beschäftigen und dass es uns umtreibt. Und ich möchte heute ein kleines Experiment machen. Ich will heute gemeinsam mit euch ganz intensiv eine Bibelstelle anschauen. Nur eine Bibelstelle. Und da gemeinsam schauen, welche Wahrheit da drin steckt, die Gott für uns vorbereitet hat. Und zwar schauen wir zusammen rein in Matthäus 17, Verse 14 bis 21 und ganz kurz zum Kontext. Also Jesus ist dort mit seinen Jüngern unterwegs und vor dieser Szene, die wir uns jetzt gleich anschauen, war Jesus auf dem Berg der Verklärung. Da hat er Johannes, Jakobus und Petrus mit hingenommen und dort ist ihnen Mose erschienen und Elia und Gott hat über Jesus aus einer Wolke ausgesprochen, dies ist mein Sohn, ihn hört an. Also die Jünger haben echt abgefahrene Sachen erlebt und sie waren gemeinsam unterwegs Richtung Jerusalem, haben dort verschiedene Stationen gehabt und haben ganz viele Wunder erlebt. Und in diesem Kontext, wo sie Richtung Jerusalem unterwegs sind und dann eben diese ganzen Ostergeschehnisse, wie wir sie kennen, stattfinden, stehen diese Verse. Lasst uns mal reinschauen. In Vers 14 steht, und als sie zu der Volksmenge kamen, also Jesus und die Jünger kamen zu der Volksmenge von dem Berg, dort trat ein Mensch zu ihnen und dieser Mensch fiel vor ihm auf die Knie. Und ganz im Ernst, das ist doch ein total intensiver Ausdruck des Unterwerfens, des Anbetens und des Ehrerbietens von diesem Menschen gegenüber Jesus. Und wahrscheinlich hast du auch einen Chef auf deiner Arbeit oder du hast irgendwo eine Konstellation, wo du jemanden hast, der über dir steht. Aber heutzutage kommt wahrscheinlich keiner mehr auf die Idee, vor jemand anderes auf die Knie zu fallen. Vielleicht machst du das einmal in deinem Leben, wenn du deiner Frau oder deinem Mann einen Heiratsantrag machst, aber dann war es das auch. Aber bei diesem Mann, den hat es richtig umgetrieben. Und dieser Mann sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes. Wow, habe ich gedacht. Interessant, total selbstlos. Der kommt gar nicht wegen sich selbst, sondern wegen seines Sohnes. Das ist aber ganz schön beeindruckend. Und trotzdem kommt er mit so einer Leidenschaft. Denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Das heißt, sein Sohn ist wahrscheinlich von einem Dämon besessen, der dafür sorgt, dass er die Kontrolle über ihn übernimmt, über seinen Geist und über seinen Körper und Dinge mit ihm veranstaltet, die ihn zerstören sollen. Und ich glaube auch, dass es eine Familie zerstören kann. Und er wünscht sich Befreiung. Und jetzt wird es spannend. In Vers 16 geht es weiter. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern. Er brachte ihn bloß. zu seinen Jüngern. Wenn ich daran denke, was heißt bringen, jemanden oder etwas irgendwo hinbringen, dann denke ich daran, dass ich eine Kiste Bier in den Supermarkt zurückbringe, um meinen Pfand zu bekommen. Da gehe ich davon aus, ich bringe was und ich bekomme was und das ist 1a klar. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wie dieser Mann am Anfang, mit welcher Haltung er dahin gekommen ist zu den Jüngern. Denn es geht weiter. Doch sie konnten ihn nicht heilen. Er brachte ihn zu den Jüngern, aber sie konnten ihn nicht heilen. Spannend. Die Jünger, die eine intensive Jesus-Ausbildung genossen haben über die ganze Zeit, die Jesus gewirkt hat, die müssen doch wissen, wie es geht. Und er sagt, sie konnten ihn nicht heilen. Sie hatten vielleicht die Fähigkeit nicht dazu. Ist das, was er sagt? Oder hat den Jüngern der Glauben gefehlt? Oder hat vielleicht dem Mann, der sein Anliegen gebracht hat, der Glaube gefehlt? Und da sehe ich mich drin wieder. Oft geht es mir so, wenn ich mich reflektiere und beobachte, ich bringe meine Anliegen zu Jesus und dann erwarte ich, dass er was tut. Aber was ist das für eine Haltung? Ich bringe das einfach nur so, wie eine Kiste Bier in den Supermarkt zurückbringen, wenn sie leer ist. Keine besonders voller Glauben erfüllte Erwartung. Und Jesus aber antwortete und sprach, heißt es in Vers 17. Und da bin ich drüber gestolpert und gedacht, wieso antwortet Jesus denn hier? Es wurde doch gar nichts gefragt. Der Mann kam doch bloß mit dem Anliegen und hat gesagt, heile du meinen Sohn. Aber Jesus antwortet. Und ich glaube, er antwortet, weil ihm wichtig ist, dass der Mann und auch die Jünger und alle, die dabei sind, verstehen, worum es hier geht. Und warum diese Heilung nicht stattgefunden hat. Und er sagt, und das ist echt harter Tobak, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Ihr seid ohne Glauben, ihr seid verkehrt. Meine Güte, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber ich muss sagen, ich fühle mich da auch oft angesprochen, wenn ich das lese. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Und ich glaube, da spricht eine ganze Portion, ich weiß nicht, Enttäuschung da aus Jesus heraus. Enttäuschung darüber, dass die Jünger und die Menschen immer noch nicht verstanden haben, worum es geht. Was heißt, Jesus nachzufolgen und ihm zu glauben? Aber wenn ich das jetzt wahrscheinlich gewesen wäre, wenn jemand zu mir kommt und ein Anliegen hat und ich sage, hey, du hast hier mal die falsche Haltung, den hätte ich nach Hause geschickt. Aber Jesus macht hier weiter. Er sagt, bringt ihn mir her. Und in Vers 18 heißt, und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jeder Stunde an war der Junge geheilt. Wow, cool. Jetzt ist da die Stelle in den Hollywood-Filmen nach 90 Minuten, wo es dann aufhört. Und wo dann alle glücklich und zufrieden sind, sagen, Mensch, obwohl es so kompliziert und so schwer war, jetzt sind wir doch am Ziel angekommen und Jesus hat dieses Wunder getan. Ja, aber warum hat Jesus das Wunder getan? Hat er jetzt hier dieses Wunder getan, weil er einfach bessere Fähigkeiten hatte als die Jünger und er das glattbügeln wollte, dass sein Ruf nicht beschädigt wird? Oder hat es was damit zu tun, was bei diesem Mann passiert ist, der mit diesem Anliegen gekommen ist? Und da ist es total spannend, diese Geschichte, die wir hier lesen, die steht in drei Evangelien. Und da möchte ich mit euch in die Parallelstelle in Markus 9, Vers 22 bis 24 reinschauen, weil dort kriegen wir Aufschluss darüber, noch mehr, was passiert ist, was bei diesem Mann passiert ist und was wichtig für uns ist. Der Mann sagt, aber wenn du etwas kannst, Jesus, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Wow, ist schon ziemlich provokativ Jesus gegenüber, was der da so auspackt. Aber er interagiert mit Jesus, er geht auf ihn zu und da ist doch spürbar, dass es ihn umtreibt und dass er sich so sehr von Herzen wünscht, dass hier was passiert. Er ist jetzt auf einmal emotional dabei. Davor hat er seinen Sohn nur gebracht. Und jetzt auf einmal ist er wirklich in Interaktion. Und jetzt hören wir genau, was Jesus sagt. Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst. Er stellt quasi nochmal die Frage, die er schon gestellt, wenn du das kannst, und ich musste lang, habe ich damit gerungen, warum wiederholt es Jesus noch hier? Das hat doch überhaupt keine Bewandtnis. Aber Jesus bringt, glaube ich, damit zum Ausdruck, dass diese Frage die falsche ist in dem Zusammenhang. Es geht nicht darum, was Jesus kann oder was die Jünger können, sondern er bringt die Antwort und sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Es geht um den Glauben und nicht um die Fähigkeit. Und sogleich schrie der Vater des Kindes. Und jetzt haben wir noch eine krassere Steigerung, die da ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie oft du schreist. Ich schreie echt auch nicht so oft. Aber wenn ich schreie, dann ist es meistens in Momenten, wo ich wirklich emotional dabei bin, wo ich von Herzen dabei bin und wo das, was ich dann sage oder schreie, auch wirklich das ist, wovon mein Herz voll ist. Und jetzt passt auf. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, hilf meinem Unglauben, damit ich glauben kann. Pass auf, habt ihr mir zugehört? Da steht was anderes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was da steht. Der Mann hat was ganz Wichtiges verstanden. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist ein ganz wichtiger Kern und in dieser Reihenfolge. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist doch total paradox, was er sagt. Das ist wie, wenn ich zu meiner Frau sagen würde, hey, ich bin super geiler Autofahrer. Ah, ich setze mich auf den Beifahrersitz, fahr du mich bitte nach Hause. Ja? Oder wenn ich sagen würde, ich bin super toller Lehrer, ja, aber vielleicht kannst du mir nochmal helfen und erklären, wie ich jetzt diesem Kind das Lesen beibringe. Das macht eigentlich im ersten Moment keinen Sinn, aber ich glaube, der Mann hat was ganz Wichtiges verstanden. Er hat verstanden, dass es seine Aufgabe ist, einen ersten kleinen Glaubensschritt zu machen, einen Mini-Glaubensschritt. Und er ruft dann Jesus an und sagt, Herr, hilf du mir in meinem Unglauben, vollende du meinen Glauben, helf mir meinen Glauben zum Ziel zu bringen. Und lass uns nochmal schauen, ich glaube, wir können in dieser Geschichte sehen, wie der Glaube des Mannes gewachsen ist. Am Anfang nochmal, er brachte seinen Sohn. Im zweiten Schritt fiel er sogar auf die Knie vor Jesus und er hat gerungen mit Jesus. Er hat ihn provoziert, er ist auf ihn zugegangen, er hatte Beziehung mit Jesus. Und dann hat er Jesus zugehört und hat verstanden, was seine Lehre ist. Und er hat sich überführen lassen von Jesus. Und das ist das, was auch für uns wichtig ist. Wenn wir wollen, dass unser Glaube wächst, wenn wir diese Schritte tun wollen, dann müssen wir in Beziehung treten zu Jesus. Und dann müssen wir uns mit seiner Lehre beschäftigen, indem wir in seinem Wort lesen. Und dieser Mann war sehr mutig. Er hat Jesus konfrontiert, er hat ihn provoziert, er hat riskiert, dass er von Jesus lächerlich gemacht wird und weggeschickt wird und mit seinem Anliegen alleine bleibt. Aber er war mutig und ist in einen Schritt gegangen. Und ich habe noch hinzugefügt, dass Glaube entsteht durch Zeugnisse. Womöglich hat er auch noch andere Menschen erlebt, von denen wir vielleicht in den Berichten nichts wissen, und ist dadurch ermutigt worden. Und deshalb ist mir ganz wichtig, dass wir zusammen verstehen, dass es unsere Aufgabe ist, meine und deine ganz persönliche Aufgabe, dass du dir Zeit nimmst in deinem Leben, dass Glauben entstehen kann. Weil es ist deine Aufgabe, einen ersten kleinen Glaubensschritt zu machen. Und die Geschichte ist hier immer noch nicht zu Ende. Wir gehen wieder zurück in Matthäus und schauen, wie es weitergeht in Vers 19. Da traten die Jünger für sich alleine zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und ich denke so, Leute, habt ihr jetzt eben nicht zugehört? Jesus hat doch schon die Frage beantwortet. Ja, aber wieder erwischt es mich und ich merke, ja, das bin ich auch, ganz oft. Ich lese die Bibel, ich kenne die biblischen Wahrheiten, aber ich habe sie nicht von Herzen verstanden und ich glaube, so ging es den Jüngern auch. Sie waren eigentlich die Super-Trainees, die Super-Azubis von Jesus, aber sie mussten diese Frage, nachdem sie eigentlich schon die Antwort gehört haben, nochmal stellen. Und es geht weiter in Vers 20 und 21, Er aber spricht, also Jesus spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Und was ist Kleinglaube? Ich glaube, Glaube ist wirklich, dieser Kleinglaube ist der Glaube, der auf Fähigkeiten beruht. Der Glaube, der auf meinem Wissen beruht. Der Glaube, der auf meiner Erfahrung beruht. Ja, und wenn ich dann ehrlich bin, hat es dann noch was mit Glauben zu tun, wenn das nur begrenzt ist auf das, was ich eh schon weiß und auf das, was ich eh schon erfahren habe? Und Glaube meint, einen Schritt weiter zu gehen als das, was ich weiß, als das, was ich kenne. Und es geht weiter, denn wahrlich, das ist immer dann der Punkt, wenn man einfach auf Jesus Worte ganz genau hören soll. Ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier und dorthin, und er wird sich hinwegheben. Das heißt, Glaube wie ein Senfkorn ist so dieses Gegenstück, das Gegenteil von dem Kleinglauben, den wir haben sollen. Und ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht, um das nochmal zu veranschaulichen. Wenn wir davon ausgehen, jetzt mal, wir haben hier so unser Glaubenstank, Glaubenslevel. Und das, was ich vorhin gesagt habe, was dieser Mann gerufen hat, hat er gerufen, hilf meinem Unglauben. So, und jetzt kommt hier dieses kleine Senfkorn, ich habe Reiskörner, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen. Hilf meinem Unglauben, damit ich glauben kann. Und ich glaube, so geht es mir oft, dass ich mit dieser Haltung mit Jesus unterwegs bin. Ich erwarte, dass Jesus mir den Glauben schenkt. Das tut er, glaube ich, auch, und da ist er in vielerlei Hinsicht gnädig. Aber wenn ich auch andere Bibelstellen lese in den Evangelien, dort berichtet Jesus von, oder da wird berichtet von Wundern. Es gibt die blutflüssige Frau, die Jesus angefasst hat. Und danach hat Jesus zu ihr gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Oder es gibt den Blinden, der geheilt worden ist, wo Jesus dann sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Oder es gibt den jetzt muss ich reinschauen in meine Unterlagen. Es gibt den Bettlägerigen, den Gehbehinderten, der zu Jesus gekommen ist. Und er sagt am Ende, dein Glaube hat dich errettet und dein Glaube hat dich geheilt. Und ich glaube, dieser Mann, der mit seinem Sohn und den Anliegen seines Sohnes gekommen ist, hat genau das verstanden. Und er hat es ausgerufen, er hat es rausgeschrien. Er hat gesagt, ich glaube. Diesen kleinen Schritt. Und wenn wir jetzt lesen, wenn wir Glauben haben wie ein Senfkorn, dann können wir Berge versetzen, dann bin ich jetzt mal ein bisschen konservativ, ich nehme nur einen halben. Ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Ja? Und ganz am Ende von diesem Vers 21, sagt ihr, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier nach dorthin. Und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Und jetzt lasst uns nochmal zurückgehen auf den Heartbeat. Was haben wir da gelesen ganz am Anfang? Wir haben gelesen, nichts ist unmöglich. Wir glauben, dass für Gott alles möglich ist. Und an der Stelle komme ich am Ende irgendwie zu dem Schluss, unser Heartbeat untertreibt hier maßlos. Klar, wir glauben, dass für Gott alles möglich ist. Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen, Gott hat sein Volk Israel über die Jahrhunderte geführt durch viele fast unmögliche Situationen. Ja klar, für Gott ist doch alles möglich. Wer von uns glaubt es nicht? Aber wenn wir nochmal zurückkommen zu dem, was Jesus gesagt hat, was seine Worte sind, dann steht da ein bisschen mehr. Das steht, und das hat er zu seinen Jüngern gesagt, und wir sind seine Nachfolger heute. Da steht, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, wird euch nichts unmöglich sein. Er hat uns befähigt, diese Schritte zu gehen, aber lasst uns mit diesem Märchen aufräumen, dass wir ein Spielball Gottes sind und dass der eine Riesenportion Glauben bekommen hat von Gott Der andere hat so ein bisschen Glauben bekommen. Der erlebt da nicht so viel, aber der wird auf jeden Fall gerettet. Und der andere, der hat halt Pech gehabt. Der hat halt nichts abgekriegt und Gott wird sich schon was bei gedacht haben, was das mit Gerechtigkeit zu tun hat. Nein, wenn wir in Gottes Wort lesen, dann können wir erkennen, dass Glauben unsere Aufgabe ist und dass wir uns Zeit nehmen dürfen, dass dieser Glaube bei uns entsteht im Leben. Und Gott ist gnädig, er wird uns dabei helfen. Und wir können uns auch gegenseitig dabei ermutigen und helfen. Zum Schluss möchte ich ja uns heute, uns und dich herausfordern, dass du einen Gedanken von heute Nachmittag mitnimmst. Und dass du diesen einen Gedanken einfach als Experiment in die nächste Woche mitnimmst und zu deinem Gebet machst. Und es sind 5 Worte, die ich sehr, sehr kraftvoll finde, die dieser Mann gesagt hat. Ich glaube, ich gehe diesen kleinen Glaubensschritt und hilf du meinem Unglauben. Stellt es euch doch mal vor, wenn jeder von uns einfach ein kleines Stückchen Glauben erleben würde und diese kleinen Schritte machen könnte, so wie der Mann. Und ich merke das selbst bei mir, ich brauche oft 2, 3, 4 Anläufe, so wie dieser Mann auch. Aber was wäre möglich? Nichts wäre unmöglich. Das ist die Verheißung. Lasst uns auf diese Verheißung von Jesus uns berufen und sie als Wahrheit annehmen und danach leben. Wie großartig wäre es, wenn wir nächste Woche Sonntag hier wären und wir 10 Leute hätten, die das ausprobieren würden, die nächsten 6, 7 Tage, dieses Gebet zu ihrem Gebet des Tages zu machen und Gott herauszufordern, dass er in ihrem Leben was bewegt und dass Gott Dinge, die unmöglich erscheinen, möglich macht. Es sind vielleicht heute 200 Leute oder sowas hier heute Morgen und heute Nachmittag im Gottesdienst gewesen. Uns bräuchte nur, keine Ahnung, 8 oder 10 Leute, die das wirklich gelebt leben würden und dann am nächsten Sonntag hier auf die Bühne kommen würden und jeder nur 3, 4 Minuten aus seinem Leben berichtet. Und wie ermutigend wäre das für uns? Wie würde das unseren Glauben stärken, wenn wir das gemeinsam teilen und erleben könnten? Ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Lasst uns gemeinsam aufstehen und den nächsten Song zusammen singen. Das glaube ich. Lasst es uns ausrufen, lasst es uns proklamieren, was wir glauben. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.